gefragt habe, also gesagt, ja, braucht ihr jemand zum Predigen? Ja, hat sie gesagt, sofort, und hat mich natürlich sofort auch kleine Liste eingetragen. Ich war nämlich das letzte Mal hier, da war die Verabschiedung von eurem Pastor Michelfelder. Und dann habe ich gesagt, ja, und was habt ihr denn für ein Thema? Ja, sagt sie, Jüngerschaft, Nachfolge. Oh ja, das finde ich gut, das gefällt mir. Und ich möchte mit euch heute über zwei Dinge reden. Und zwar, ich möchte mit euch reden über Handwerk und Kunst. Da wird sich der eine oder andere fragen, ja, was hat jetzt das mit Nachfolge zu tun oder mit Jüngerschaft? Ich glaube, ihr werdet es ziemlich schnell rausbekommen. Ich bin ja vom Beruf eigentlich Elektroingenieur. Also das heißt, ich bin weder Handwerker noch Künstler. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, erstens bin ich hobbymäßig sowohl Handwerker als auch Künstler, im Besonderen Musiker, und da werden wir heute auch noch ein bisschen drauf kommen. Aber auch in meinem Beruf als Ingenieur muss ich sagen, ein guter Ingenieur, das ist das, was ich meinen Leuten, die also anfangen in dem Beruf, sage, ein guter Ingenieur muss auch immer ein guter Handwerker sein. Und er sollte auch eine gewisse künstlerische Begabung haben. Es klingt komisch, aber das Kreative zum Beispiel, was in der Kunst mit drin ist, das ist auch bei einem guten Ingenieur notwendig. Worum geht's? Um Jüngerschaft und Nachfolge. Nachfolge habe ich jetzt erstmal als erstes gewählt, ist so, wenn wir uns überlegen, worum geht's? Wir wollen Jesus nachfolgen. Als Jesus hier auf der Erde war, war das relativ einfach. Als er zu jemand gesagt hat, komm und folge mir nach, dann hieß es ganz konkret, ja, lauf mit mir mit. Ja, also es war so. Jesus war unterwegs, er war also ein, wie man so sagen könnte, ein Wanderrabbi, ja, also ein Gelehrter, der aber, wie er selber sagt, keinen festen Wohnsitz hatte, sondern der ist dann einfach von Ort zu Ort gezogen. Und wenn er dann irgendjemanden gefunden hat, wo er gedacht hat, wow, den möchte ich ausbilden, der soll das bisschen drauf haben, was ich auch drauf habe, dann hat er gesagt, komm, folge mir nach. Können wir in den Evangelien erlesen. Es waren erst mal 12, aber es waren noch viel, viel mehr. Also damals war die Sache ganz einfach. Wenn Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach, dann war das ganz konkret, dass die Leute gesagt haben, okay, jawohl, Jesus, ich gehe jetzt mit dir, ich ziehe mit dir durch die Lande. Lass alles liegen und stehen. Das war einerseits einfach, also es war sehr konkret, mit Jesus zu laufen, aber es war auch relativ, sage ich mal, es hat eine Entscheidung gekostet für die Leute, sie mussten wirklich buchstäblich alles liegen und stehen lassen und mit Jesus durch die Lande ziehen. So, wie ist denn das für uns heute? Ich meine, wir sehen Jesus nicht. Das ist eines vielleicht unserer Hauptprobleme, dass wir Gott, Jesus, den Heiligen Geist nicht sehen können. Und das Zweite ist, deswegen können wir ihm auch nicht so konkret hinterherlaufen. Aber das Neue Testament ist ja dann auch später im Petrusbrief, jetzt muss ich mal meine Brille aufsetzen, da steht im 1. Petrus 2, Vers 21, zwar in einem etwas anderen Zusammenhang, Christus hat euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Ich war früher Bergsteiger, als ich noch jung war. Und wenn man dann mal durch einen Gletscher gegangen ist, wo Neuschnee, so ein halber Meter oder Meter Neuschnee war, da war es dann immer so, wenn man dann zu zweit, zu dritt unterwegs war, da musste dann einer immer spuren. Ja, das war immer das Anstrengendste. Der musste also durch den Schnee sich durchwühlen, und die anderen hatten es dann immer relativ leicht, weil da war ja schon gespurt. Es war auch manchmal so, dass man, wenn der Weg unbekannt war, dann war man heilfroh, wenn schon vor ihm einer gelaufen ist, der schon die Spur gelegt hatte. Also wir merken schon auch in unserem vielleicht nicht so ganz alltäglichen Leben, aber immerhin, wir kennen es heute auch, noch etwas nachmachen, jemand nachfolgen. Ja, dann, was heißt denn ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der sich damals, in damaligen Zeiten, es war nicht nur bei Jesus, es war bei anderen Gelehrten auch so, der hat sich sozusagen in der Uni bei dem Meister eingeschrieben. Es war sozusagen der Student oder, wenn wir beim Handwerk bleiben, der Auszubildende oder der Stift, wie es früher mal hieß. Auszubildender. Ja. Und Jesus ruft heute noch jeden von uns in seine Ausbildungsstube sozusagen. Also er ist der Meister. Und ich bleibe jetzt mal beim Bild. Ich bin auch Hobbyschreiner und da finde ich, da kann man viel lernen. Also die klassische Schreinerei, wo man richtig noch mit echtem Holz arbeitet und noch mit Handwerkzeugen und so. Das kann ich mir leisten als Hobbymensch, weil ich muss ja nichts dafür verdienen. Jesus ruft uns also sozusagen in seine Schreinerwerkstatt. In Matthäus 11, am Ende von dem Kapitel, da gibt es einen ganz berühmten Satz, aber ich verkürze den jetzt mal und nimm mal nur zwei Aspekte raus. Und Jesus ruft, sagt zu uns, kommt alle zu mir und lernt von mir. Eigentlich heißt es, dir alle euch abmüht und beladen seid, ich will euch Ruhe geben und so weiter. Und dieses und lernt von mir, das überlesen wir meistens immer ganz gern. Deswegen habe ich es jetzt mal ganz betont. Kommt alle zu mir und lernt von mir. Also Jesus ruft jeden von uns dazu, von ihm etwas zu lernen. Und das finde ich schon sehr spannend. Jesus ruft uns, sozusagen der Meister ruft uns als Auszubildende, als Lehrlinge, dass wir von ihm etwas lernen. Tja, was soll man denn da so lernen? Das ist vielleicht die große Frage. Wenn wir uns dann so überlegen, Jesus nachfolgen, also Jesus das große Vorbild, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da kriegt man dann schon ein bisschen Muffensausen zu sagen. Der Jesus, der Heilige, der über allem steht und so weiter, der mir als Vorbild, ich mit meinem kleinen, ja, mickrigen Leben, wieso soll Jesus mir als Vorbild dienen? Wie soll das funktionieren? Kann Jesus wirklich uns ein Vorbild zum Nachahmen sein? Ich denke, das liegt vielleicht daran, dass wir manchmal eine falsche Vorstellung von Jesus haben. Jesus, als er hier auf der Erde war, da schauen wir uns das an und da sehen wir, wow, Wunder auf Schritt und Tritt. Und er hat eine Weisheit gehabt, mit denen er also wirklich mit seinen Gegnern diese Auseinandersetzungen geführt hat. Und, wo ich sage, ja, das ist mir aber jetzt wirklich 10 Meter zu hoch, diese Latte. Da brauche ich gar nicht anfangen, da brauche ich nicht mal überhaupt drüber nachdenken. Also jetzt so ein Bild aus dem Stabhochsprung, ja, da über diese Höhe zu erreichen, die Jesus erreicht hat. Aber trotzdem sagt Jesus, kommt alle zu mir und lernt von mir. Tja, ich glaube, es liegt daran, dass wir ein falsches Bild von Jesus haben. Es hieß, er ist wahrer Mensch. Wahrer Mensch. Jesus war, als er unterwegs war, genauso Mensch wie wir, so wie du und ich. Er hatte keinen Vorteil. Und seine Wunder und alles, was passiert ist, das war nicht so, dass Jesus irgendwelche magischen, übernatürlichen Kräfte gehabt hätte, sondern dass er sozusagen als Gottes Sohn mit allem ausgestattet war und das hat ihn jetzt befähigt, diese Wunder alle zu machen. Nein, Jesus war Mensch, schwach und abhängig, so wie du und ich. Und deswegen ist er uns ein Vorbild, wo wir sagen, boah, wir können mit Jesus auf Augenhöhe kommen. Ist ja auch so, wenn wir uns wieder unserem Beispiel zuwenden, der Meister, also der Schreinermeister und der Lehrling. Also wenn die jetzt, sag ich mal, kilometerweit auseinander wären, dann würde kein Lehrling sich überhaupt erdreisten, eine Lehre anzufangen, wenn er nicht die Chance hätte, den Hauch einer Chance hätte, das, was der Meister er kann, zumindest in einem bestimmten Anteil so zu lernen, dass er sagt, jawohl, als Geselle, da habe ich dann schon einiges kapiert und weiß, wie es funktioniert. Ja, und später kann ich vielleicht selber mal Meister werden. Ja, also das ist so diese klassische Handwerkkarriere. Vom einem, der keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, über den, der eine Ausbildung als Auszubildender, als Lehrling macht, zum Gesellen und dann später vielleicht auch zum Meister. Jesus nimmt uns also mit hinein in seine Werkstatt sozusagen. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen uns nah anschauen, was war denn das Besondere an Jesus? Also Jesus, haben wir gesagt, war Mensch wie du und ich. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Vielleicht schauen wir da mal in die Bibel, und zwar über das Thema Nachfolge, finde ich, ist das Johannesevangelium. Also das sagt viel mehr über Nachfolge als alle Bücher über Nachfolge insgesamt, die es auf dem Buchmarkt gibt, meiner Meinung nach. Ein ganz zentraler und ganz spezieller Vers, der steht in Johannes 5, Vers 19 und 20. Da gibt Jesus sozusagen sein Geheimnis preis. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, ich sage euch, der Sohn, also er selber, kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Also Jesus sagt von sich aus selber, ich kann nichts. Und damit sind wir ja schon auf gleicher Ebene, oder? Und das finde ich so super, da sagt Jesus, ich kann nichts. Ich kann nur etwas, weil ich schaue jemanden zu, der es kann. Jesus sagt, ich kann nichts. Aber da ist jemand, der macht's, der tut's. Und dem schaue ich zu, wie es macht. Was immer der Vater tut, das tut der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Also wir merken schon, da geht es um eine Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und die ist gekennzeichnet von Liebe. Liebe, gegenseitige Wertschätzung, Zuneigung. Und Jesus sagt, ich kann nur das tun, was mir der Vater zeigt. Das ist ein guter Auszubildender. Ein Auszubildender ist auch einer, der, wenn jetzt einer in die Lehre kommt als Schreiner, als Azubi und sagt, ja, Schreinerei, ich habe schon mal mit dem Schnitzmesser schon mal was gemacht, also ich weiß, wie Schreinern geht. Und und dann fängt er halt an und nimmt das erste Mal in seinem Leben einen Hobel in die Hand. Ich habe ihn mitgebracht. Also nimmt er das erste Mal in sein Leben einen Hobel in die Hand und er sagt, ja, ich weiß, wie das geht. Also ich mache das einfach so und dann. Wer schon einmal in seinem Leben einen Hobel in der Hand gehabt, der weiß, da gibt es ein Geheimnis. Johannes, komm jetzt mal bitte her. Also er ist jetzt sozusagen mein Auszubildender. Du hobelst jetzt einmal da.
Ich sag's mal bloß.
Nee, du musst jetzt einfach mal hier hobeln. Ja, ja genau. Ja. Ja, das ist schon mal das erste Problem. Der Hobel geht so rum. So, na, du musst jetzt hier rein. So. So, und jetzt machen wir, naja, also das war noch nicht so prickelnd. Genau. So, jetzt bleibst du mal da. So, und jetzt komme ich als Meister. Schau mal, du musst genau den richtigen Druck haben und das richtige Tempo. Ich zeige es dir mal. Okay, cool, nochmal. Okay, danke. Da steckt so viel Symbolik drin. Ich, also jetzt in dem Fall als Meister, ja, ich habe also sozusagen meine Hände um seine Hände gelegt und habe ihm sozusagen gezeigt, ihm das Gefühl vermittelt, was geht, wie geht's. Und wer weiß, wer es erstmal einen Hobel in der Hand hat, bis man da wirklich was Gutes draus machen kann, das braucht Übung, 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 Übung. Das ist auch ein Punkt, wenn wir mit Jesus in eine Lerngemeinschaft eintreten. Wenn jemand zum Autofahren anfängt, dann setzt er sich auch nicht in ein Auto und fährt auf den Frankenschnellweg, sondern da hat er, bei uns gibt es da eine Fahrschule. Ja? Das heißt, Wir gehen auch nicht davon aus, dass jemand von Natur aus geboren ist und sich in ein Auto setzt und schon perfekt in der Gegend rumfährt. In allem haben wir irgendwo eine Ausbildung, wir haben irgendwo, dass uns jemand etwas zeigt, uns erklärt und dass wir üben, dass wir Fehler machen. Ich meine, das gehört auch dazu. Nur wenn man aus Fehlern lernt man, heißt es so schön. Aber ich habe den Eindruck, bei uns als Gläubige, wir denken in der Nachfolge, das fällt alles vom Himmel und entweder wir machen das jetzt, wir sind Nachfolger oder wir sind es halt nicht oder wir sind irgendwie schlechte Nachfolger oder super gute oder so. Aber dass es da genauso ist wie in einem normalen Beruf, dass wir einfach lernen, dass wir üben, dass wir mit Jesus zusammen Dinge ausprobieren, dass wir Fehler machen, dass wir scheitern und dass wir wieder anfangen und wieder uns ja immer wieder trainieren. Und das Schöne ist ja dann, wenn man mal feststellt, ja, am Anfang ist es völlig frustrierend und sagen, das wird nie was. Und dann auf einmal, wenn einem etwas gelingt, dann merkt man auf einmal, wow, was das für eine Freude ist. Ja? Wenn man dann einfach merkt, ja, toll, ein Erfolgserlebnis, genau. Oder ich habe, ja, jetzt vielleicht nochmal ganz zurück zu dieser Beziehung, zu diesem Verhältnis, das jetzt da so schön symbolisch auch deutlich geworden ist. Wenn wir mit Jesus in eine Lerngemeinschaft einsteigen sozusagen, dann ist es so, dass diese Beziehung, diese Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn herrscht, dass Jesus sagt, okay, wir schieben das jetzt ein bisschen. Das heißt, so wie ich von meinem Vater abhängig bin und von ihm lerne und mit ihm zusammenarbeite, so möchte ich mit euch diese gleiche Liebe, sagt Jesus ja auch mal, das kommen wir noch dazu, vielleicht, das ist dieses Johannes 14, wo Jesus sagt, mit der Liebe, mit der mich der Vater geliebt hat, mit der liebe ich euch. Das heißt, diese Beziehung verschiebt sich einfach von Sohn zum Vater, von uns zum Sohn. Und das Spannende ist, wodurch ist diese Liebe, diese Beziehung einfach, ja, was hat es so für Merkmale? Und da sehen wir, dass das einfach eine ungeheure Vertrautheit ist. Man kann sagen, eine Intimität, eine Nähe. Und das ist das Einzige, was Jesus uns gegenüber voraus hatte, als er auf der Erde war. Er hatte eine ungebrochene Beziehung mit dem Vater. Er hatte einen direkten Augenkontakt mit seinem himmlischen Vater. Das war es, was ihn von allen anderen Menschen unterschieden hat und heute noch unterscheidet. Und das war auch sozusagen der Kern seines Geheimnisses, warum er das tun konnte, was er getan hat. Also diese Liebe, dieser Augenkontakt, diese Vertrautheit, die Nähe, diese Intimität. Und das ist das, was eigentlich Jüngerschaft und Nachfolge, das Kernelement, eines der Kernelemente ist es, dass ich zu Jesus eine intime Beziehung habe. Das klingt jetzt schon fast ein bisschen schlimm, aber er sagt ja auch, wir sind seine Braut, also insofern eine intime Beziehung, eine Beziehung der Nähe, der Vertrautheit. Weil wenn wir, das kommen wir mal später, es geht ja dann auch, dass wir mit Jesus zusammenarbeiten, so wie er mit seinem Vater zusammengearbeitet hat. Wenn diese Vertrautheit nicht da ist, wenn das mehr so ein Chef-Untergebenen-Verhältnis ist, oder im biblischen Text Herr, Sklave. Jesus sagt einmal, ich nenne euch nicht meine Knechte, ihr seid nicht meine Sklaven. Ich nenne euch meine Freunde. Denn ein Sklave hat keine Ahnung, kein Schimmer davon, was sein Herr eigentlich vorhat, was der so für Pläne macht. Der gibt einfach einen Befehl aus und der Sklave hat zu machen. Basta, friss oder stirb. Jesus sagt, ich nenne euch nicht meine Sklaven, ich nenne euch meine Freunde. Denn ich erzähle euch, was ich vorhab, weil, und das Klammer auf, weil ich es mit euch zusammen machen möchte, Klammer zu. Also diese Vertrautheit, diese Intimität ist ein ganz wichtiges Teil. Und dann, das dürfen wir allerdings verschweigen, es ist auch so, dass Jesus sagt, ich bin nicht von ich bin nicht unabhängig, sondern ich bin abhängig von meinem Vater. Ich tue nur das, was er mir sagt. Ich tue nur das, was ich sehe, was er tut. Das heißt, das ist jetzt die andere Seite. Das ist eine Haltung, die wir auch entwickeln dürfen, so wie sie Jesus entwickelt hat. Nämlich, ich sage es mal, unliebsames Wort, aber ich nenne es mal Gehorsam. Ja? Gehorchen. Wenn wir wieder bei unserem Azubi bleiben, wenn der jetzt der Meinung ist, ich weiß alles besser und ich lasse mich von meinem Meister nichts erzählen, der wird nicht weit kommen. Ne? Der wird irgendwann ziemlich schnell scheitern und sagen, ja, ist doch vielleicht nicht mein Job oder so. Ne? Aber wenn er irgendwo akzeptiert und auch diesen Respekt gegenüber seinem Meister hat, der hat ein bisschen mehr drauf wie ich. Der weiß, wo es lang geht und der kennt sich aus und das akzeptiert. Und sich einfach unterordnet und dann das tut, was der Meister ihm sagt, dann wird er Fortschritte machen, dann wird er lernen. Und genauso ist es in der Beziehung mit Jesus. Nur da, wo wir einerseits diese Nähe haben, aber auch da, wo wir ihm einfach Respekt und Ehre geben und sagen, ja, du nennst uns zwar Freunde, aber du bist trotzdem unser Herr. Das ist eine spannende Sache. Also das, was du sagst, zählt. Und das möchte ich machen, soweit ich es kann. So, das ist so dieses Zusammenwirken jetzt, was es heißt, in einer Lehr-Lern-Beziehung zu sein. Das ist ein Aspekt des Ganzen. Ich muss mal schauen. Ja, eine Sache, die ich nochmal zusammenfassen will. Wir sind dazu berufen, du und ich, wir alle, mit Gott zusammenzuarbeiten. In Markus Vers 17, Vers 20 muss ich doch einmal lesen, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Vers und da kommen wir noch auf ein paar spannende Themen nachher. 17, also Markus 16, ja. Ganz am Ende. Da heißt es, Jesus, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Sie gingen aber überall hin und verkündeten das Evangelium. Und dann steht da, der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Also der Herr wirkte mit, das ist fast ein bisschen schwach. Das heißt, die haben zusammen mit Gott das gemacht. Ah ja, jetzt hätte ich fast was vergessen, weil das ist jetzt spannend. Als Jesus seine Jünger, seine Azubis berufen hat, da hat es gar nicht so lange gedauert, und dann hat er sie praktisch in der Praktikum entlassen. Also das heißt so die Aussendung der 12 oder der 70. Also die haben jetzt mit Jesus, sind ein bisschen rumgezogen, haben da einiges erlebt mit ihm. So, und dann sagt Jesus, gut, jetzt wisst ihr so ein bisschen, habt ihr so die Grundbegriffe drauf, jetzt geht mal los. Ja. Und dann schickt er sie also los zu einem Praktikum. Und da schauen wir mal in Matthäus 10, was er ihnen denn so für Aufträge gibt. Und da bleibt uns ziemlich schnell die Spucke weg. Matthäus 10, 7 und 8. Jesus sandte die 12 mit folgendem Auftrag aus. Ich verkürze jetzt natürlich. Geht und verkündet. Das Himmelreich ist nahe. Okay, das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Also das Reich Gottes zu verkünden. So, jetzt geht's weiter. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Also Leute, die jetzt vielleicht gerade mal ein halbes Jahr mit Jesus unterwegs waren, schickt Jesus also mit diesem Auftrag in die umliegenden Dörfer und die Städte. Und wohlgemerkt, Jesus ist nicht dabei. Er bleibt da. Schauen wir mal, was die so treiben. Und das Interessante ist dann, als sie wieder zurückkommen, Lukas 10, Vers 9. Was hieß es da? Äh, 17, ja. Lukas 10, Vers 17. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Also, dass da nebenbei Leute gesund geworden sind, das hat sie vielleicht schon gar nicht mehr interessiert, das war für die schon so normal. Aber dass die Mächte der Finsternis sich ihnen unterordnen. So, das heißt, gut, von der Totenauferweckung lesen wir nichts. Aber Jesus hat diese Leute losgeschickt und wir lesen im Neuen Testament, das hat funktioniert. Es sind Menschen gesund geworden, es sind Dämonen ausgetrieben worden, obwohl Jesus nicht dabei war. Daraus lernen wir, das, was Jesus getan hat, ist übertragbar auf ganz normale, einfache Menschen, auf schwache Menschen. Die waren auch nichts Besonderes. Das war nur so, dass Jesus hat sie geschickt und sie haben gehorcht. Sie haben gesagt, jawohl, das machen wir. Und genauso ist es heute. Wenn wir das, was Jesus uns beauftragt, und wenn wir sagen, jawohl, das machen wir, und er ist dabei, boah, dann passieren ganz, ganz schöne Dinge. Und es wird uns voller Freude zurücklassen. Die Freude der Nachfolge, das war eigentlich so ein bisschen mein Thema. Jesus sagt es auch nochmal in Johannes 14, wenn ihr werdet die Dinge machen, genau die gleichen Dinge machen wie ich, ihr werdet sogar noch größere tun. Also das ist jetzt sozusagen mal das Spannende, dass Jesus uns in seine Schule nimmt und dass er uns zutraut, das zu tun, was er getan hat, und sogar noch Größeres. Wir sind dazu berufen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Jüngerschaft heißt nicht, für Gott zu arbeiten, sondern Jesus nachzuahmen, bedeutet, mit Gott zusammenzuarbeiten. Das war jetzt mal der handwerkliche Teil. Jetzt kommen wir mal zu dem künstlerischen Teil. Und der handwerkliche Teil, das möchte ich sagen, das entspricht so ein bisschen unseren natürlichen Begabungen. So das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und was er dann mit uns zusammen zu etwas Großem macht. Ich kenne jetzt nicht so viele Leute von euch, aber ich weiß zum Beispiel, der Chip zum Beispiel, der ist Koch, ne? Oder zumindest in der Gastronomie. Nicht? Habe ich es verwechselt? Hä? Seine Frau? Ah, daher weht der Wind. Na, dann muss ich mich mal in die Richtung schauen. Und ich habe das immer mit dir in Zusammenhang gebracht. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wenn das, was wir können, und es sei es jetzt Kochen oder sonst was anderes. Wo ist sie? Okay, jetzt schaue ich mal immer in deine Richtung. Aber es kommen noch zwei andere, also keine Angst. Wenn Gott das zusammenfügt, ja, und wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, dann wird aus einem normalen Mahl wird ein Akt der Gastfreundschaft, da entsteht Reich Gottes. Ja? Und das ist so ein schönes Beispiel, wo das, was Gott in uns hineingelegt hat, und wenn wir mit ihm das dann einfach zur Entfaltung bringen, dass dann wirklich Reich Gottes entsteht. Oder Manuela und die Musiker, ne? Es ist schon fantastisch, wenn ich merke, mit welchen einfachen Mitteln ihr davon steht, also ich als musisch begabter Mensch, aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern es ist das, dass ihr das mit Gott zusammen macht und dann wird etwas Großes draus, dann öffnet sich der Himmel. Ja? Oder Astrid hat ein natürliches Organisationstalent, sicherlich Michael auch, aber das ist verbunden mit einer, ja, so mit einer Liebenswürdigkeit und so weiter, so wie ich sie kenne und wo ich auch merke, da passiert auf einmal was, da wird Reich Gottes gebaut. Das sind so die handwerklichen Sachen. Jetzt kommt noch als kleines Zuckerl das Künstlerische. Dazu möchte ich euch ein bisschen was demonstrieren. Ihr habt ja einen Pastor gehabt, der Geige spielt. Ne? Also seid ihr das so gewohnt mit der Geige irgendwie. Also ich habe jetzt 20 Jahre lang Predigterfahrung, aber erst knapp 2 Jahre lang Geigenerfahrung. Also Die Geige ist für mich jetzt so ein bisschen das Symbol für das, was der Heilige Geist in uns hineinlegt, also die Gaben, die Gott uns gibt. So, also ich habe jetzt hier einen Geigenbogen. Also ich habe das jetzt schon gelernt, ich habe das geübt, wie man so einen Geigenbogen hält. Das ist gar nicht so einfach. Man muss den so halten. So, und jetzt spiele ich mal auf der Geige. Also ihr seht schon, das Handgelenk, das läuft alles super. Klingt gut, also ich höre nichts. Also ich kann Geige spielen, ja, mehr oder weniger. Wir haben bloß ein Problem. Was haben wir für ein Problem? Es fehlt die Geige, ne? Ja. Okay, ja. Also diese schöne alte Geige habe ich, ist ein wunderbares Geschenk. Ich muss zwar ein bisschen Geld dafür ausgeben, aber nicht, ja, war ein Klacks. Aber es ist ein Geschenk. Und das ist so ein bisschen, ich will das mal vergleichen mit einem Geschenk, das Gott schenkt. Und zwar im Korinther heißt es, er hat gegeben Gaben, Geschenke der Heilung. Ich möchte das jetzt mal ganz konkret auf diese Heilung ein bisschen mal deutlich machen. Wir denken immer, jemand hat die Gabe der Heilung, aber eigentlich ist es so, dass Gott eine Heilung in eine konkrete Situation schenkt. So wie seine Geige. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Und ich bin handwerklich begabt, aber ich kann so ein Ding nicht machen. Kriege ich nicht hin. Und so ist es. Wir sind begabt, aber wir können bestimmte Dinge nicht machen. Die muss Gott uns geben, ja, so wie diese Geige. So, und jetzt ist es interessant. Gott schenkt jetzt diese Geige, also sag ich mal, jetzt ein Akt der Heilung. Und er legt ihn uns vor und sagt, hier, ich möchte euch Heilung schenken. Klingt die Geige? Also es muss irgendjemand da mit dem Bogen drauf rumkratzen. Ja? Also es muss einer diese Geige spielen. So, und ich versuche das jetzt mal. Das ist auch wichtig, dass es gestimmt ist, sonst klingt nicht. Es war das erste Mal, dass ich öffentlich Geige gespielt habe. Ich habe mir das lange überlegt, ob ich das mache. Aber ich denke, eine Bekannte von mir hat erzählt, als ich ihr gesagt habe, ich fange an mit Geige zu lernen, hat sie gesagt, also ich bin der Meinung, ältere Menschen sollten eigentlich nicht mehr mit der Geige anfangen. Zum Glück habe ich sie vorher nicht gehört. Also es war nicht sehr ermutigend, aber ich habe einfach angefangen, weil diese Geige sich mir sozusagen in den Weg gestellt hat in so einem Trödelladen. Aber eines habe ich gemerkt, es macht ungeheuer viel Spaß, sogar mit dem Ding zu üben. Es macht einfach Spaß, so viel Freude mit diesem Instrument zu arbeiten und zu merken, ja, da kommt was rüber, da entsteht was. Und ich denke, das ist so für uns alle, also wir werden hier jetzt alle keine Musiker werden, aber es geht um diese übernatürlichen Gaben, wo Gott sagt, es geht auch um die natürlichen, aber in dem Fall um die übernatürlichen Gaben, Gott lädt uns ein, mit in seinem Orchester zu spielen. Ja? Also es gibt nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes und nichts, was mehr Freude macht, als mit anderen Menschen zusammen zu musizieren. Aber hier geht es darum, dass diese Einladung in die Nachfolge heißt, Gott lädt dich ein, in seinem Orchester zu spielen. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, du kannst von Gott ein Geschenk bekommen und du kannst das zum Klingen bringen. Und du kannst lernen und üben, das umzusetzen und zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen einfach in Aktion zu bringen. Was wir auch davon lernen können ist, ich hätte sicherlich aus zwei Gründen hier nicht spielen können. Und zwar das erste, Angst. Ich hätte Angst haben können zu sagen, hey, wenn da jetzt einer sitzt, der wirklich Geige spielen kann, einer, der eine klassische Ausbildung hat. Ich hätte Angst haben können, Fehler zu machen. Habe ich auch, habt ihr vielleicht gar nicht gemerkt. Ich hätte Angst gehabt, vielleicht mich zu blamieren. Denke ich, was willst du jetzt da so als Geigenrookie hier jetzt, dich vor Leute hinzustellen? Ich hätte Angst davor haben können, dass Leute mich kritisieren und sagen, also komm, das war jetzt für nicht so besonders. Und ein zweites Hindernis, ich hätte, wenn ich mich anfange mit anderen zu vergleichen, zu sagen, boah, es gibt Leute, die können wirklich Geige spielen und die können das super und da ist alles schön und nicht so wackelig und zittrig. Aber das ist genau das, wo wir oft dann das, was Gott uns gegeben hat, nicht zum Schwingen bringen, weil wir Angst haben. Angst haben, perfekt sein zu müssen. Angst haben, uns zu blamieren. Oder weil wir uns eben mit anderen vergleichen, die es viel, 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 viel besser wir können. Zum Thema Angst, ja gut, den Satz möchte ich euch weitergeben, weil da tiefe, tiefe Wahrheit drin steckt. Bei den Dingen, wo du Angst hast, sie zu tun, also im Zusammenhang mit Reich Gottes, da steckt in der Regel deine größte Berufung. Denn der Teufel versucht dich an der Stelle einzuschüchtern und zu bremsen, da wo Gott dir etwas gegeben hat. Und da geht es darum, einfach diese Angst zu überwinden. Und wenn wir das wieder bei unserem Auszubildenden bleiben, Fehler gehören dazu. Das ist ganz normal. Wenn du irgendwas magst, du magst Fehler. Und einmal hat Gott gesagt, da habe ich mal eine Bibelstunde geleitet und es war ein völliges Fiasko. Und dann habe ich gesagt, Mensch, heute habe ich aber jede Menge Fehler gemacht. Sagt er, ja, aber ich werde jeden einzelnen von Ihnen segnen. So viel zum Thema. Und üben macht Freude, lernen macht Freude. Und ich möchte euch jetzt zum Ende des Gottesdienstes einladen. Ich habe mir was ausgedacht, extra für euch. Und zwar, ich nenne es das Spiegelei. Der Gedanke ist folgender. Es gibt vielleicht Leute unter uns, die heute sagen, wow, ja, ich spüre das richtig, mir prickelt es richtig in die Finger, dass Gott etwas in mich hineingelegt hat, wo ich gern mit ihm zusammenarbeiten möchte, mit anderen zu beten, das umzusetzen, sie zu segnen, für Heilung zu beten, was auch immer. Dann gibt es die Gelegenheit heute nach dem Gottesdienst. Spiegelei, das heißt, in der Mitte ist der Dotter. Also wir treffen uns hier alle da vorn. Das heißt, unter Dotter sind die Leute, die sagen, jawohl, ich möchte anderen helfen, ich möchte für anderen beten, ich möchte das mal ausprobieren mit Gott zusammen. Und die anderen, die sagen, boah, ich erwarte von Gott irgendwas. Ich möchte, dass er mich berührt, dass er mir begegnet und so weiter. Die dürfen sich dann sozusagen als das Eiweiß drumherum sammeln. Und dann denke ich, dass es dann so geht, dass man sich einfach findet, so als Pärchen oder auch mehrere, die für einen beten oder so. Ja, ich weiß, dass ihr eine flexible Gemeinde seid. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber ich denke, ich traue euch das zu. Also ich werde dann nach dem Gottesdienst einfach Spiegelei rufen und dann sollen alle die kommen, die denken, sie sind bei der Sache dabei. Was kann passieren? Es kann, im schlimmsten Fall kann passieren, dass nichts passiert. Okay, gut. Im besten Fall kann passieren, dass Menschen so von Gott berührt werden, dass sie spontan gesund werden und sonst was. Aber alles, was dazwischen ist, ist wunderbar und es gibt uns Anlass zur Freude. Amen. Ich glaube, die Stille lassen wir weg, oder?
Rudi, vielen Dank für deine Worte zu uns. Er hat eine